Das Thema meiner Predigt heißt, was ist dein nächster Schritt? Sag mal zu deinem Nachbar, was ist dein nächster Schritt? Ja. Yeah. Okay, gut. Nicht antworten. Aber jetzt habt ihr alle mal die Frage aufgeschnappt. Ich finde es total spannend. Es ist ja so, wir Menschen sind immer so gestrickt, dass wir immer das wollen, was wir nicht haben. Richtig? Also meistens ist es so. Manche sagen, nein, ich bin anders. Ja, ich habe dich gehört irgendwo. Aber in der Regel wollen wir doch genau das, was wir nicht können. Also zum Beispiel, ich liebe es, Pastor Graziano, er kann echt gut singen. Also im Vergleich zu mir auf jeden Fall. Und ich liebe es, wenn ein Pastor so vorne stehen kann und dann singt er da irgendwie und es ist alles so harmonisch und so cool und so eine schöne tiefe Stimme. Da denke ich immer, oh, wenn ich das könnte. Aber ich kann es nicht. Und ich habe das auch schon deutlich gesagt gekriegt, Heiko, sing bloß nicht. Lass es, du kannst andere Sachen. Aber ich würde es mir wünschen. Wie schön wäre das? Oder ich mag das auch, wir haben eine super Band, oder? Und ja, und ich finde es genial, Musiker zu sehen, wenn die so richtig in ihrem Instrument abgehen. In meinen Gedanken, ich habe immer so vor mir so einen schwarzen Flügel und dann sitze ich da so auf dem Hocker und dann spiele ich so mit den Händen so. Und dann, kennt ihr es bei den Klavierspielern, wenn die dann so mit dem Körper so voll so reingehen und diese Musik irgendwie mitleben? In meinen Gedanken sehe ich mich da und dann fühle ich, ich kann es nicht mal nachspielen. Oh Mann, wie cool wäre das? Ich würde es gern. Und dann mit meiner tollen Stimme, tief und männlich und stark, würde ich da ein Lied reinsingen. Oh, ich bewundere das wirklich, wenn ich das irgendwie, ich habe als Kind irgendwie Flöte gespielt, ich hatte 5 Noten und selbst die musste ich noch ablesen. Ne? Also das ist nicht meine Gabe, aber ich würde es mir wünschen. Wie genial wäre das? Gibt es noch Leute, die gerne Klavier spielen können würden? Ja, gell? Ja, macht mir noch ein bisschen Mut, ich bin nicht alleine. Ne? So, wir wollen oft das, was wir nicht haben. Wir wollen das, was wir nicht können. Und wir bewundern auch das. Das ist ja auch normal. Man bewundert ja nicht das, was alle können, sondern man bewundert das, was irgendwie herausragend ist. Besonders toll. Und ich mag es zum Beispiel auch, wenn Leute witzig sein können. Ich bin bei jedem Witz so, der schon lacht, bevor der Witz anfängt. Also wenn da jemand das richtig guten Witz erzählen kann, kennt ihr das? Er fängt an und dann, man macht sich schon irgendwie die Hosen, weil der grinst schon so. Und so. Ich liebe das und wie würde ich mir wünschen, Witze zu erzählen. So die Leute, die in der Jugend sind, die wissen, ich kann keine Witze erzählen. Manchmal versuche ich es, weil ich denke, es muss doch irgendwie klappen. Ich will auch mal einen coolen Witz machen und so. Es geht nicht. Okay, ihr habt es kapiert. Wir wollen das, was wir nicht haben. Aber das Interessante ist, das, was wir haben, das wollen wir auch nicht. Die Sachen, wenn man so mit Menschen manchmal redet, hey, aber du bist doch begabt mit dem und dem, du kannst doch das ganz toll. Und wenn man dann so einfach sich darüber austauscht, über seine Träume, schön am dunklen Flügel im Klavier und so, ne? Wenn man das erzählt und dann hört man rein, dann spürt man, wie oftmals den Leuten so geht hier, dass sie gar nicht sehen, oh, was man eigentlich kann, was ist das Besondere, was man selber irgendwie bekommen hat, wo man gut drin ist. Und man möchte es eigentlich nicht wertschätzen und tut sich schwer, das irgendwie auch zu genießen und da voll drin zu sein. Und ich möchte heute mit euch genau darüber reden oder in diese Richtung auch gehen. Ich hoffe, es gelingt mir. Was haben wir? Was hast du? Was ist es, was Gott auch dir gegeben hat? Weil alles, was dich ausmacht am Ende, ist es schon von Anfang an ein Plan Gottes gewesen, ein Gedanke, wie er sich dich vorgestellt hat. Bei mir war es eben kein Flügel und keine schöne Stimme, er hat sich irgendwas anderes dabei gedacht. Aber auch für dich, er hat irgendeinen Plan gehabt und dir eine besondere Mischung an Gaben und Fähigkeiten gegeben. Und darüber hinaus, unser Leben ist ein Bündel von Situationen, von Gelegenheiten, von Momenten, wo auch Gott vorbereitet hat für unser Leben. Und ich habe uns eine Geschichte mitgebracht, die ein bisschen so uns etwas zeigt, wie so Gelegenheiten ausschauen können. Und zwar steht sie in Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis 40. Und das ist eine wunderbare Geschichte von der Zeit nach Ostern. Jesus, er ist schon aufgefahren. Und es wird hier geschrieben von einem der Jünger, von Philippus, was er erlebt hat. Und so schrecklich viel hören wir nicht von ihm, aber hier wird uns berichtet, ein Moment, ein besonderer Moment in seinem Leben. Und es fängt an, diese Geschichte fängt an, dass ein Engel des Herrn zu Philippus spricht. Und er sagt ihm, steh auf, geh nach Süden, auf den Weg von Jerusalem nach Gaza, der öde ist. Das ist der Anfang der Geschichte von Philippus. Und mein erster Punkt ist, Gott spricht durch seinen Geist zu uns. In dem Fall war es sogar ein Engel. Und manchmal würden wir uns wünschen, Gott würde immer einen Engel schicken und immer ganz klar irgendwie das uns deutlich machen. Aber Fakt ist, Gott, er redet zu uns durch sein Wort, durch die Bibel. Er redet in unser Herz hinein. Er redet durch andere Menschen. Er spricht. Und der erste Auftrag, den wir haben, ist, wenn wir das nutzen wollen, was Gott uns gegeben hat, dass wir auf ihn hören. Und Philippus, er macht das und er macht sich auf den Weg. Und es ist interessant, den Weg, den Gott ihm bittet zu gehen, das ist uns vielleicht jetzt nicht so bewusst, aber es war eigentlich nicht so sinnvoll, sich so auf diese Art und Weise auf den Weg zu machen. Es heißt hier, geh Richtung Süden, Jerusalem nach Gaza, in diese Stadt. Und man kann auch übersetzen, zur Mittagszeit. In der Zeit, wo dieser Weg öde ist. Und es gibt da mehrere Wege, aber der Weg, der hier gemeint ist, ist ein Weg, der eigentlich gar nicht so, wo eigentlich eher weniger Leute laufen. Und sowieso in Israel, wenn es heiß ist, dann man läuft nicht mittags irgendwo in der Hitze rum, sondern das macht man morgens oder abends, wenn es irgendwie möglich ist. Also der ganze Auftrag für Philippus, den er hier, ich meine, Gott schickt extra einen Engel, ne? Und was sagt er ihm jetzt? Er sagt nicht, geh in die Stadt dort und dorthin und mach das und das und ich habe Großes mit dir vor. Es ist überhaupt nicht konkret, sondern es heißt einfach nur, lauf mal diesen Weg, der eigentlich leer ist, zu einer blöden Zeit und das war's. Das war sein Auftrag. Und ich glaube manchmal, wenn Gott in unser Leben hineinspricht, wenn Gott zu uns redet, wenn wir so etwas aufgreifen, wo wir merken, das ist jetzt für mich gemeint, dann macht das vielleicht gar nicht im ersten Moment so richtig Sinn. Oder zumindest verstehen wir nicht, worum geht's hier? Was erwartet mich jetzt hier? Und für Philippus, er ist einfach nur mal losgelaufen. Er konnte nicht wissen, was hier passiert. Und wenn wir weiterlesen, dann merken wir, Gott hat hier eine Geschichte schon längst vorbereitet. Schon längst war was am Laufen und es war jetzt einfach nur notwendig, dass Philippus sich bewegt und endlich in die Gänge kommt und an diesen Ort kommt, zwischen Jerusalem und Gaza, mitten in der Wüste, zu einer bescheuerten Zeit, Entschuldigung, mittags, wo eigentlich keiner ist. Das ist ein Beispiel für Gottes Wege. Manchmal verstehen wir sie nicht, manchmal sind sie wüst und leer und du guckst dich rum und denkst, okay, hier ist Jerusalem, hier ist Gaza, aber was mache ich hier? Es ist, ein Engel hat mich hergeschickt. Und dann geht's weiter. Wie geht die Geschichte weiter? Gott macht aus diesem öden Ort einen Moment der göttlichen Gelegenheit, einer besonderen Chance. Und er stand auf, er ging hin und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Okay, hört sich jetzt kompliziert an. In meiner kurzen Version, er ist hingegangen und auf diesem Weg, wen trifft er? Eine bedeutende Persönlichkeit des äthiopischen Staates, die genau in diesem Moment zu dieser blöden Uhrzeit unterwegs ist. Und dann fängt eine ganze Sache an, ins Rollen zu kommen. Gottes Möglichkeiten, Gottes Momente sind manchmal die Momente, die wir nicht erwarten. Amen. Du fragst dich vielleicht, und jetzt, wir reden hier über Philippus, aber wir reden nicht über Philippus. Wir reden über unser Leben, über dein Leben, über mein Leben. Und vielleicht bist du gerade mitten in so einem Umstand, wo du dich denkst, was mache ich hier? Was ist hier gerade los? Warum bin ich hier? Ich habe gedacht, Gott will, dass ich hier irgendwie unterwegs bin. Und ich habe alles gemacht, ich habe alles richtig gemacht, aber ich kann es nicht einordnen. Und wenn es dir gerade so geht, bist du heute gemeint. Philippus, er ist am richtigen Moment, am richtigen Ort. Und auch dieser Mann, dieser Kämmerer, dieser äthiopische Staatstyp, die Bibel zeigt uns, dass er war auf dem Weg nach Jerusalem. Er hat sich dort hinbegeben, um einfach in irgendeiner Form Gott zu begegnen. Und das finde ich stark. Gott, er sieht die Menschen, die eigentlich am Rande stehen. Ich meine, dieser Mann, er war bedeutend in seinem Land, aber für jemand Fremdes, der Eunuch ist und irgendwie Kämmerer und sein ganzes Umfeld, für Israel, für das Volk, dort hat es bedeutet, er durfte zwar nach Jerusalem kommen, er durfte auch zum Tempel, aber er war der Allerletzte, der ganz am Rande nur irgendwie sein konnte. Er hatte gar keine Gelegenheit, dieses Ganze zu erleben, da wirklich in den Tempel hineinzugehen und Teil und wirklich Gott zu begegnen. Sowieso zu der Zeit, selbst im Tempel, selbst die Juden, sie konnten nur bis zu einem gewissen Punkt, nur der Priester durfte weitergehen. Und so für ihn, er ist zwar nach Jerusalem gekommen, aber stand ganz am Rand. Was er noch geschafft hat, ist, er konnte sich so ein Stück von einer Bibelrolle eben kaufen oder bekommen von jemand und hat sich mit dieser Rolle wieder auf den Weg zurückgemacht. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich ein totaler Reinfall. Ne? Wenn man überlegt, jemand, der irgendwie eine Sehnsucht hat, diesen Gott Israels zu begegnen, zu erleben, irgendwas hat ihn motiviert, sich auf diesen Weg zu machen. Aber am Ende war es ihm nicht möglich, das wirklich zu erleben. Dann kauft er sich ein Stück von dieser Bibelrolle und ist auf dem Heimweg. Aber eigentlich hat er das Eigentliche noch nicht erlebt. Und das begeistert mich. Hier, was macht Gott? Er sieht diesen Menschen, der eigentlich nur so ein Randgast war. Und er weiß, okay, hier schicke ich jemanden, der ihm begegnet. Und genau das ist der Job von Philippus. Ist es nicht cool? Ich finde es stark. Das zeigt ein Stück einfach vom Herz Gottes. Und vielleicht bist du heute da und denkst, oh, das ist so schön hier, sehr interessant, so ein Gottesdienst, aber es ist für mich alles so fremd und Hilfe, was mache ich hier heute Abend? Weißt du, ich kann dir sagen, Gott, er sieht dich und er freut sich, dass du da bist und du bist überhaupt kein Randgast. Du bist nicht irgendwo fremd oder was auch immer, sondern er freut sich, dass genau du da bist. Amen. Er ist hier, um dir zu begegnen. Und so war es auch mit diesem Mann. Er hat extra Philippus auf die Reise geschickt, weil er wusste schon, da ist jemand, der hat mich gesucht in Jerusalem und nicht gefunden. Jetzt schicke ich Philippus hin. Und weißt du, du möchtest gerne deinen nächsten Schritt wissen, du möchtest wissen, was Gott mit dir vorhat, was dein Teil ist. Du darfst ein Philippus sein. Du darfst so ein Mensch sein, der sich um jemanden kümmert, der vielleicht am Rand steht, der im Moment einfach dich braucht. Und das ist, was Philippus erlebt. Er hört, Gott sagt ihm, hey, lauf mal diesem Wagen hinterher, schließ dich diesem Wagen an. Und er macht es und während er so dem Wagen hinterherläuft, hört er plötzlich, wie dieser Mann, dieser Kämmerer aus Äthiopien, wie er diese Bibelstelle liest. Und dann kommt der Moment, wo Philippus die Gelegenheit ergreift. Er sagt, Entschuldigung, darf ich kurz eine Frage stellen? Verstehst du überhaupt, was du hier liest? Und das finde ich cool. Manchmal ist es wichtig, dass wir auf Gott hören, dass wir losgehen, dass wir erkennen, das ist jetzt eine göttliche Gelegenheit, dass wir die Menschen, die am Rand stehen, die Gott uns schenkt, dass wir sie sehen und dann, dass wir die Gelegenheit ergreifen, dass wir die Chance nutzen. Und der Philippus, er hat es gemacht. Und was dann passiert, ist wunderbar, weil der Kämmerer, er sagt, natürlich verstehe ich es nicht. Wie soll ich es denn verstehen? Guck mich an, ich bin Äthiopier. Ich habe keine Ahnung, was ich da lese und keiner hat es mir erklärt. Und die beiden kommen ins Gespräch und jetzt mache ich die Geschichte kurz. Das Ende ist, dass er ihm erklären kann, was dieses Wort, diese alte Schriftrolle aus dem Alten Testament, dass es eine wunderbare Prophezeiung ist auf das, was gerade passiert ist, auf Jesus, der gekreuzigt wurde und der für alle Menschen gestorben ist und der Frieden wiederhergestellt hat zwischen Gott und dem Menschen. Und er kann diesen Mann aus Äthiopien, er kann ihm alles erklären, er kann ihm richtig die Botschaft Gottes einfach weitergeben. Und dann passiert was in diesem Menschen. Und jetzt, hey, Wir wollen immer das, was wir nicht haben. Aber das, was wir haben, das nutzen wir nicht. Weißt du, was Gott für uns hat, was er uns gibt? Er gibt uns Menschen, um die wir uns kümmern dürfen. Und in dem Fall hat es bedeutet, dass jemand wirklich Gott begegnet ist durch Philippus. Er hat ihm einfach erklärt, das weitergegeben, was er wusste. Und ich möchte dir zusprechen, hey, das, was du weißt, das, was du vielleicht mit Gott erlebt hast, das kann die Rettung sein für einen anderen Menschen, der genau so jemand wie dich braucht. Vielleicht heute, vielleicht in der Straßenbahn, auf dem Weg nach Hause, vielleicht morgen auf der Arbeit, vielleicht beim nächsten Familientreffen oder wo auch immer. Aber es gibt Menschen, die brauchen dein Wort, das, was du erlebt hast, das, wie du es weitergeben kannst. Und ich glaube, dass Gott uns auch immer wieder zu solchen Menschen schicken will. Amen. Das ist, was Philippus erlebt hat. Das ist, was Gott mit uns vorhat. Und da ist jeder gebraucht. So, jetzt kommt das Ende dieser Geschichte. Und der Mann aus Äthiopien, es heißt, okay, der Wagen, er fuhr dann an einem Wasser vorbei. Und dann kommt die Frage, weil sie sind irgendwie alles durchgegangen. Und dann fragt er, okay, ich habe alles kapiert, aber was hindert es, dass ich mich jetzt auch taufen lasse? Und das ist ein spannender Moment, weil eigentlich für so einen Fremden, der aus Äthiopien kommt und einer ganz anderen Kultur und Religion und allem angehört, für ihn war zur Zeit Israels ist überhaupt nicht möglich, Teil von dem zu sein, was Gott mit diesem besonderen Volk hatte. Er hatte keinen Zugang. Aber jetzt durch Jesus konnte er diese Frage stellen und Philippus, er konnte ihm sagen, weißt du was, es hindert gar nichts. Du glaubst an Jesus, er ist der Herr in deinem Leben, du nimmst dieses Wort an, was ich dir zeigen konnte, du kannst dich taufen lassen. Und er hat sich taufen lassen. Stark, oder? Oh Mann, ich würde es gerne mal so erleben, so irgendwo auf der Autobahnraststätte mit irgendjemandem im Gespräch und dann sagt er, hey, weißt du was, Heiko Hammer, mit Tränen und was auch immer und dann, okay, hey, hier ist doch ein Wasser, Heiko, kann ich mich jetzt nicht taufen lassen? Yeah. Oh, das wäre echt ein Wunsch. Also wenn das klappt, ich erzähle es euch, ich verspreche es euch. Ich glaube, das ist sogar cooler, wie Klavierspielen irgendwie und schön singen können. Oh Mann, für diesen Menschen hat sich sein Leben verändert. Und ich möchte auch sagen, weißt du was, vielleicht hast du auch das Gefühl, hey, habe ich auch eine Chance hier? Ihr redet hier von Jesus, aber habe ich auch eine Chance? Heiko, wenn du wüsstest, was ich erlebt habe, was ich alles gemacht habe. Ich meine, über den Kämmerer wird uns nicht viel erzählt. Wir verstehen nur, der ist irgendwie eine ganz andere Welt. Okay? Aber vielleicht sagst du, weißt du, bei mir, da gibt es einige Dinge, die hier nicht reinpassen. Aber ich weiß und ich darf dir sagen, weißt du, auch für dich ist eine Chance. Auch für dich ist ein Platz am Herzen Jesu. Amen. Das ist das Wunder. Er wartet auf dich. Und ich freue mich, nächste Woche werden wir eine Taufe haben. Wie passend, wie gut. Und deswegen auch heute dieses Thema, weil ich weiß, hey, wenn wir darüber reden, was ist dein nächster Schritt? Vielleicht sind Menschen da, die wissen, hey, für mich, mein nächster Schritt ist es, mich taufen zu lassen. Und wir haben einige Täuflinge schon da, wir werden nach dem Gottesdienst Teil 2 von unserem Taufkurs haben. Und es sind Menschen da, die bereit sind, diesen Schritt zu gehen. Aber ich möchte uns das nochmal vor Augen bringen. Was bedeutet das? Was für eine Frage hat dieser Mann eigentlich gestellt? Darf ich mich taufen lassen? Die Taufe, sie ist ein Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Wie kommt er da drauf? Wie kann es sein, dass Philippus redet mit ihm über Jesus und plötzlich fragt er, kann ich mich taufen lassen? Natürlich, weil Jesus, er hat gesagt, machet zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch gehalten habe. Matthäus 28, 19. Das ist ein Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und Kämmerer, er war einfach nur gehorsam. Das ist alles. Und ich weiß, manche, die tun sich vielleicht schwer, diesen Schritt auch zu gehen, sagen, ja, ich glaube zwar an Jesus, aber ja, ich pack das nicht. Irgendwie das so öffentlich zu machen, das ist mir, weißt du, was ich dir sagen kann? Hey, selbst Jesus, er war gehorsam. Selbst Jesus hat diesen Schritt gemacht. und hat sich taufen lassen. Er ist es dir vorangegangen. Er hat als Erster sich taufen lassen, obwohl er hätte es nicht nötig gehabt, aber Jesus, er hat es gemacht. Die Taufe, sie ist auch ein Zeichen der Buße und der Umkehr. Und das hat der Mann begriffen. Er wusste, ich will umkehren. Sonst hätte Philippus ihn nicht taufen können. Er wusste, hey, für mich ist es Zeit umzukehren. Und vielleicht ist es für dich auch Zeit, heute umzukehren und dich zu Jesus hinzuwenden. In der Apostelgeschichte wird uns erzählt, da heißt es, die ganze Menge, sie ist ergriffen von der Predigt, die Petrus damals am Pfingsten gegeben hat. Und dann fragen sie, was sollen wir tun? Und was sagt er ihnen? Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Das alles, das ist der Grund. Tut Buße, Taufe ist ein Zeichen, hey, ich bin umgekehrt. Und keine Angst, wenn du dich schon längst hast taufen lassen, wir kommen gleich auch zu dir, was es für uns bedeutet, die wir Jesus schon nachfolgen. Aber ich möchte es nochmal klar sagen, hey, Taufe bedeutet, ich bin bereit umzukehren. Ich bin umgekehrt, Jesus, er ist mein Herr und ich will ihm gehorsam. Ich lasse mich jetzt taufen. Und dann, was passiert? Die sind tatsächlich ausgestiegen an diesem See. Er hat sich taufen lassen. Und dann, das Ende ist famos, der zieht weiter. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber Philippus, es heißt einfach nur, in einem Moment nahm der Heilige Geist ihn fort und er war irgendwo anders wieder gesehen und verschwunden. Aber der Mann, er fuhr weiter und er war glücklich. Warum? Weil er hat eine Begegnung mit Jesus gehabt, weil er hat sein Leben verändert, er hat sich für ihn entschieden. Das ist, was du erleben kannst. Das ist das Angebot Gottes einfach für dein Leben. Hey, wenn du möchtest, er wartet auf dich, er wartet, dass du bereit bist zu sagen, okay, ich kehre um. Herr, ich gebe dir mein Leben. Und ich weiß, hier sitzen auch viele Menschen, die mich jetzt die ganze Zeit groß angucken und sagen, weißt du, Heiko ist gut, aber ich habe das schon lange hinter mir. Natürlich, dann lade ich dich ein, hey, du darfst auch ein Philippus sein. Mach nicht den Fehler, dass du irgendwie versuchst, Klavier zu spielen, so wie ich, und du kannst es nicht, sondern lass uns Menschen sein wie Philippus, die rangehen, die da sind für andere. Da, wo Gott uns ruft. Amen. Hey, das ist unser Auftrag. Und Taufe bedeutet auch, das ist nicht nur ein Moment, wie nächsten Sonntag, wir werden hier das Taufbecken haben und wir werden hier stehen und es ist die Chance, sich untertaufen zu lassen. Das ist nicht nur ein Moment. Sowieso der Moment, das ist nichts Übernatürliches, was hier passiert. Es ist alles, was hier ist. Du bekennst, hey, ich glaube an Jesus und deswegen lasse ich mich taufen. Deswegen sagen wir auch eine Glaubenstaufe. Es geht auch nur, wenn du glauben kannst. Deswegen ist es die einzige Form. Wir haben zwar vielleicht Jugendliche hier, manchmal stehen, die sich taufen lassen, aber keine Babys, weil ja, du musst glauben können, du musst dich entscheiden können, du musst Buße tun können. Dann ist das der Moment. Aber es ist nur ein Moment, aber der geht weiter. Und das ist, wo wir alle jetzt herausgefordert sind. Taufe ist nicht nur ein Moment, sondern ist auch ein Lebensstil. In Römer 6, und diese Stelle können wir nochmal kurz einblenden, Römer 6, Vers 3 bis 4. Ja, das ist eine längere Stelle. Lesen wir es mal kurz zusammen. Wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil aber Christus durch die unvergleichliche herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Das kannst du dir unterstreichen, den letzten Satz. Wir sollen jetzt ein neues Leben führen, denn wir sind neu geworden. Das möchte ich noch zum Schluss mit uns anschauen. Durch die Taufe, das ist nicht ein Moment, sondern es soll sichtbar sein, auch in deinem ganzen Leben. Du bist, wenn du dich für Jesus entschieden hast, bist du ein neuer Mensch geworden. Bist mit ihm begraben und mit ihm auferstanden. Mit dem Moment, wo du dich für Jesus entscheidest, heißt es, du bist ein neuer Mensch. Und jetzt, jetzt fängt die Problematik an. Das ist unsere Herausforderung, hey, so auch zu leben, wie Gott uns gemacht hat, wie er uns berufen hat. Wer, ehrlich zu sich ist, der weiß, das ist nicht so einfach. Richtig? Hey, nickt mir mal zu, sonst fühle ich mich so alleine. Das ist nicht so einfach. Wer mich kennt, der weiß, ich bin alles andere als heilig. Ich bin nicht perfekt. Ich bin immer noch ein Mensch. Aber, ja, hey, aber ich weiß, es hat sich was verändert in meinem Leben. In dem Tag, wo ich mich für Jesus entschieden habe. Und die Taufe zeigt, dass ich mich für Jesus entschieden habe. Und diese Entscheidung bedeutet, dass mein neues Leben, was ist neu an diesem Leben? Ich bin jetzt nicht mehr alleine unterwegs. Wir haben Vergebung, aber es bedeutet auch, Taufe wird sichtbar in unseren Taten. Wir sind nicht mehr alleine unterwegs, sondern wir sind mit Jesus unterwegs. Und ich habe mir das so aufgeschrieben, hey, wir sind Kinder Gottes, aber wir sind keine, das darf ich nicht, Kinder. Kennt ihr das? Das waren immer die Kinder im Spielplatz, wenn super viel Action war und alle hatten Spaß, die standen daneben und durften alles nicht mitmachen, weil sie irgendwie komische Eltern hatten. Das ist nicht, wie wir als Christen unterwegs sein sollen, dass wir alles nicht dürfen und alles ganz komisch ist, sondern wir sind gerufen, Menschen zu sein, die nicht, das darf ich nicht, Kinder sind, sondern dafür lebe ich, Kinder. Dass an unserem Lebensstil sichtbar wird, hey, wir leben für was Größeres. Und dazu lade ich dich ein, dazu fordere ich uns heraus. Hey, wofür lebst du? Was ist wirklich wofür unser Herz brennt? Und das können wir jetzt konkret machen. Hey, wir leben für das Haus Gottes. Amen. Warum? Weil wir Gott lieb haben. Weil wir ihm unser Leben hingeben. Und Taufe wird auch sichtbar mit unseren Worten natürlich. In unserer Sprache, in unserem Verhalten, alles, was wir sind, alles, was wir tun, soll das widerspiegeln. Ich lebe mit Jesus. Und ich weiß, wir hören das irgendwie, das ist wahrscheinlich jeden Sonntag geht es in diese Richtung, dass wir merken, wow, es gibt diesen Maßstab Gottes für mein Leben, es gibt diese Realität, ich glaube an ihn und er hat irgendwas für mein Leben vorbereitet. Es gibt seinen Maßstab, wie wir leben sollen. Und dann gibt es auch die andere Seite, meine Realität. Es gibt den Sonntag, wo alle Amen sagen, ja, Hammer. Und es gibt den Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, wo wir herausgefordert sind, das auch zu leben. Und wisst ihr noch, was meine Predigt heißt? Was der Titel war? Was ist dein nächster Step? Was ist dein nächster Schritt? Wenn du Jesus noch nicht kennst, ist es einfach. Dann ist dein nächster Schritt, ihn kennenzulernen. Du darfst eine Entscheidung für Jesus treffen. Er wartet auf dich und er will dein Leben verändern. Wir werden nachher auch diese Chance geben, dass du das auch festmachen kannst. Einfach zu sagen, ja Jesus, ich will dir gehören, ich will mit dir leben. Aber wenn du Jesus schon kennst, was ist dein nächster Schritt? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass Gott in dein Leben hineinsprechen möchte. Vielleicht tut das schon die ganze Predigt durch. Dass er dir aufzeigen möchte, hey, schau mal, hier ist ein Schritt. Vielleicht ist es für dich dran, auch dir bewusst zu werden, wo Gott dich ruft, wo Menschen um dich herum sind, denen du so ein Philippus sein kannst. Vielleicht will er dich einfach nur daran erinnern, hey, du hast dich mal taufen lassen. Du hast eine Entscheidung für mich getroffen. Und ich wünsche mir, dass es sichtbar ist in deinem Leben. Wenn du da stehst, dann kann ich dir zusprechen, hey, weißt du, an dem Punkt stehen wir alle, aber wir stehen nicht alleine. Weil er gibt uns die Kraft dazu, seine Kinder zu sein. Amen. Und ich möchte einfach dafür beten, dass du das erlebst. Dieser äthiopische Mann, am Ende heißt es, und er ging seinen Weg voller Freude. Warum? Weil Gott ihm begegnet ist. Weil Gott ihn erfüllt hat, der Heilige Geist in ihm ist. Und das, was du auch erleben kannst und wo es uns schwerfällt, hey, so zu leben, wie Gott es möchte, da brauchen wir eine Begegnung mit seiner Kraft. Da, wo du vielleicht dir schwer tust, hey, dann ist heute der Moment, neu zu ihm zu kommen und zu sagen, Jesus, erfüll mich neu mit deiner Kraft. Ich brauche es, ich will es. Es ist nicht, dass du es dir beweist oder jemand anderem, sondern dass du einfach Es geht darum, Jesus, seine Hand zu ergreifen. Und dazu lade ich dich ein. Was ist dein nächster Schritt? Lass dich taufen, entscheide dich für Jesus. Was ist dein nächster Schritt? Lebe ein Leben mit ihm. Halt daran fest. Und lass dir Kraft schenken von ihm, wenn du Kraft brauchst, wenn es dir schwerfällt. Vielleicht gibt es Dinge, die dich trennen, dann bring sie neu zu ihm wieder hin. Er will dir helfen, er will dir begegnen. Er nimmt dir auch Dinge ab, die dich von ihm trennen. An der Stelle bin ich zu Ende. An der Stelle bist du jetzt dran.